weißen Bart? Warst du gespannt, was er alles bringt? Vielleicht gehörtest du zu den Kindern, die gewartet haben und geguckt haben, ob er durch den Schornstein kommt, wenn ihr sowas hattet. Aber möglicherweise kam mit den Jahren auch die Zweifel. Ich finde es jetzt spannend zu hören, in welchem Alter das kam. Bei mir kam das zum Beispiel relativ früh, weil ich ältere Geschwister hatte und einen Bruder, der sich einen Spaß daraus gemacht hat, mir bei solchen Sachen ganz schnell jede Illusion zu nehmen. Von daher, ich war da ganz abgebrüht schon ganz früh, dass das alles nicht stimmt und das bist doch sowieso du, Papa, ich sehe dich doch und so. Ich war da ganz abgeklärt, aber einfach nur, weil ich ältere Geschwister hatte. Vor allen Dingen, mein Vater konnte man auch immer erkennen, allein am Äußeren. Das war ganz eindeutig, mein Vater, seine Brille. Also von daher gab es nicht viele Fragen. Irgendwann kamen dann natürlich noch lauter naturwissenschaftliche Argumente dazu. Also wie viele Haushalte müsste der besuchen? Wie groß müsste der Schlitten sein, um alle Geschenke zu haben? Und kann so ein Schlitten wirklich Lichtgeschwindigkeit haben? Also lauter Gründe zu erkennen, so wirklich wahr ist das nicht. Irgendwann machte es vermutlich bei jedem von euch Klick. So wirklich wahr kann das doch nicht sein. Wie ging es dir, als du das realisiert hast? Warst du enttäuscht? Oder hast du dir gedacht, ja, eigentlich habe ich noch nie so richtig dran geglaubt? Vielleicht warst du am Boden zerstört und nicht wenige Kinder gibt es, die wirklich weinen, weil sie traurig sind. Da geht ein Stück ihrer Wirklichkeit verloren. Ganz schön desillusionierend, oder? Vielleicht ging es dir in deinem Leben aber auch schon mal so im Hinblick auf Gott. Vielleicht hast du Gott schon früh in deinem Leben kennengelernt, du bist vielleicht damit aufgewachsen, hast Geschichten gehört, vielleicht Bibelgeschichten gelesen und irgendwann gab es vielleicht diesen Moment, an dem du gedacht hast, naja, ist ganz ernsthaft jetzt, so die ganzen Geschichten, die ich von Gott höre, ist es wirklich wahr, der liebe Gott? Wenn ich die Nachrichten anmache, dann erlebe ich ganz schön andere Sachen dabei. Oder vielleicht, wenn ich nach Hause komme und in ein familiäres Umfeld komme, was zerrüttet ist. Und ich sehe das dann und denke, Gott soll ein Vater sein. Und ich sehe mir dann meinen eigenen an und denke mir dann vielleicht, eigentlich hoffe ich, dass Gott nicht so ist wie mein Vater. Wenn Gott die Menschen doch so liebt, warum lässt er Kriege zu, Hungersnöte und all diese Krankheiten? Vielleicht hattest du also auch irgendwann mal in deinem Leben so einen Moment von, gibt es den jetzt echt? Oder rede ich mir das eigentlich nur ein? Bin ich vielleicht einfach nur Christ geworden, weil ich irgendwie so erzogen wurde? Könnte ja sein. Vielleicht hattest du diesen Moment auch erst vor sehr kurzer Zeit. Es gibt manche Menschen, die haben solche Momente tatsächlich erst später in ihrem Leben. Manche bekehren sich ja auch erst zu Jesus Christus und fangen Leben mit ihm an, wenn sie älter sind. Und auch die erleben irgendwann vielleicht diesen Moment von, habe ich mir jetzt doch vielleicht nur eingebildet. Ist da jetzt wirklich was dran? Letztlich ist so ein Moment eine Krise im Gottesbild. Was ist ein Gottesbild? Krise im Gottesbild meint, Gott zu beschreiben ist eine Sache der Unmöglichkeit. Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein technisches Gerät habt, wie diesen Presenter, so ein Klicker, ja, dann gibt es ein Handbuch, einen Schaltplan und irgendwann hat man alles erklärt oder eigentlich so gut wie alles, was wichtig ist, erklärt. Man kann es fassen, ich kann es angucken, man kann es auseinandernehmen, es kann kaputt gehen, ich weiß, dass es Batterien braucht, lauter Dinge. Gott ist aber absolut unendlich. Gott ist kein Gegenstand, so wie dieser Presenter oder dieses Pult oder ein Mikrofon oder ein Auto. Wenn man Gott beschreiben will, kommt man nie an ein Ende, weil er unendlich ist. Wir kommen nie zu dem Punkt, dass wir sagen, gut Gott, wir wissen, wer du bist, alles klar, nächster Punkt. Sondern Gott ist absolut unfassbar und sprengt alles, was wir denken können. Aber Gott hat selbst gesagt, ich möchte euch Bilder geben, mit denen ihr versuchen könnt, mich zu begreifen, mich zu beschreiben. Wenn Gott zum Beispiel sagt von sich selbst, dass er ist wie ein guter Vater, dann ist es was, wo wir sagen würden, ein guter Vater, da kann ich mir irgendwie versuchen, was darunter vorzustellen. Da gibt es verschiedene Eigenschaften, die einen guten Vater ausmachen würden. Und Gott ist so wie ein guter Vater. Oder Gott ist ein guter Hirte zum Beispiel. Dann denke ich mir, was macht einen guten Hirten aus? Und was kann mir dieses Bild über Gott sagen? Wir müssen über Gott in Bildern denken, wir kommen da gar nicht drum rum. Die Schwierigkeit ist nur, dass wir als Menschen anfällig sind, auch Bilder von Gott zu haben, die falsch sind, die nicht richtig sind. Und im ersten Moment klingt das wie so eine, sag ich mal, eine rein ästhetische Frage, so nach Geschmack. Ne? Der eine sagt, mir liegt irgendwie die Rede von Gott als Vater näher, der nächste sagt, ach nee, ich mag lieber Gott als den guten Hirten oder als den dem barmherzigen König oder so. Und das klingt im ersten Moment, als ob das nur eine reine Frage des Geschmacks wäre oder vielleicht der Prägung. Das ist aber nicht ganz richtig. Denn nicht jedes Bild ist wahr. Und ein falsches Bild von Gott ist etwas, was uns letztendlich als Christen, als Menschen, auf eine falsche Fährte bringt und letztendlich krank macht oder kaputt macht. Ich kenne Menschen, die zum Beispiel ein Bild von Gott haben, das im Grunde darin besteht, dass sie glauben, Gott ist so quasi der überstrenge, unbarmherzige, harte Vater. Und das bedeutet, sie haben Angst vor Gott. Das ist nicht eine Kleinigkeit, sondern ihr Leben ist eins, das geprägt ist von Furcht und nicht von Freiheit, zu der wir als Christen, als Gläubige an Jesus Christus berufen sind. Falsche Gottesbilder sind also nicht eine Frage des Geschmacks oder der falschen Adresse, sondern letztendlich etwas, was uns Raum zum Leben, Freude und Frieden nimmt und uns letztendlich nur kaputt machen möchte. Vor einigen Jahren gab es mal eine ganz interessante Sache, eine Debatte, eine richtige formal geführte Debatte, die ging mehrere Stunden lang zwischen einem weltbekannten Atheisten, Richard Dawkins, der hat unter anderem dieses Bestsellerbuch Der Gotteswahn geschrieben, und auf der anderen Seite ein Christen und Mathematikprofessor John Lennox. Das sind kluge Köpfe, die haben da miteinander gestritten und das wurde aufgezeichnet und im Fernsehen und auf YouTube kann man das angucken. Da gab es eine ganz spannende Stelle. Der Atheist Richard Dawkins glaubt, dass religiöse Vorstellungen grundsätzlich wahnhaft sind. Also im Grunde jemand, der an Gott glaubt, ist eigentlich psychisch krank. Ja? Heute kann man an Gott eigentlich nicht glauben. Wer an Gott glaubt, ist eigentlich nicht ganz dicht in der Birne. Und der Mathematikprofessor John Lennox hält da irgendwie auch dagegen. Und es gibt eine Szene, die unheimlich großartig ist, die was ganz Tolles ausmacht. Da wettert quasi der Atheist gegen diese Vorstellung von Gott und sagt, wie kann es überhaupt sein, wenn Gott alles geschaffen hat, wer hat dann Gott geschaffen? So die Milchmädchenfrage, ne, des christlichen Glaubens, wer hat dann Gott geschaffen? Und das Lustige ist, der Christ antwortet darauf und sagt, wissen Sie, werter Herr, ich glaube nicht an den Gott, an den Sie nicht glauben. Ich glaube nicht an den Gott, an den Sie nicht glauben. Er sagt, gegen alles, was Sie hier gewährt haben, sind alles Gottesvorstellungen, die ich selber ja gar nicht teile. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der geschaffen wurde. Das ist nicht der Gott, an den ich glauben würde. Deswegen sagt er im Grunde, du rennst am Ziel vorbei. Du versuchst gerade was vollkommen Falsches. Der Gott, an den wir glauben, ist ein ganz anderer als den er da vor der Flinte hatte. Das war eine Karikatur. Falsche Gottesbilder führen dazu, dass wir uns letztendlich verdrehen und Gott nicht erkennen. Und die ganzen Geschenke, die Gott uns macht, die Freude, die er uns gibt, und die Freiheit, in die er uns führen möchte, dass wir die verkennen und uns abhängig machen von falschen Dingen. Und drei habe ich jetzt mal rausgesucht, die besonders einflussreich sind. Drei falsche Bilder von Gott. Zum ersten Mal ist es das Bild von einem sogenannten lieben Gott. Und ich meine das in dem Sinne der Redewendung, ja, das hat halt der liebe Gott so gemacht, zum Beispiel. Der liebe Gott. Dabei wird Gott sich vorgestellt als ein, kann man sagen, so wie eine Art Weihnachtsmann eigentlich. Also so ein gütiger alter Mann mit Rauschebart, der irgendwie immer ganz nett ist und ganz verständnisvoll ist und man darf immer auf seinem Schoß sitzen und ist immer so ganz, ganz freundlich und er gibt einem irgendwie so ein gutes Gefühl zum Leben. Gott ist harmlos, mehr so eine Art freundlicher Opa. Die Gefahr in diesem Bild ist, dass wir glauben, wir hätten Gott damit im Grunde schon richtig begriffen. So, wir wissen ja, wer Gott ist, ich kenne ja seine Intention, da gibt es ja dieses bekannte Zitat, natürlich vergibt Gott, das ist letztendlich ja sein Geschäft, was macht er auch sonst anderes? Und man denkt dann so, ich habe Gott irgendwie so im Griff, ich weiß, wer das ist, ich kenne ihn, läuft, der ist meint's gut mit mir und das reicht dann erstmal aus. Das ist das erste Bild. Das zweite ist das Bild von Gott als Knecht Ruprecht. Gott als Knecht Ruprecht. Ihr kennt die Geschichte vom Knecht Ruprecht, das ist quasi so der böse Mitspieler quasi vom Weihnachtsmann oder vom Nikolaus, glaube ich sogar. Nikolaus. Und der kommt dazu und bestraft quasi die bösen Kinder. Und manche glauben, dass Gott so eine Art überdimensionierter Knecht Ruprecht ist. Das heißt, Gott ist da und läuft quasi neben deinem Leben mit Stift und Zettel und schreibt mit und sagt, ha, wieder ein böser Gedanke, habe ich dich. Und dann geht es weiter und sagt er, aha, was hast du denn da gerade gesagt zu deinem Vorgesetzten? Mhm. Und führt so schön Protokoll und hat am Schluss des Tages so einen dicken Stapel an Zetteln, an Strafzetteln sich aufbewahrt. Und irgendwann gibt es die Auszahlung, ne? Dann kriegt man die zugestellt und dann heißt es, zahlen Sie. Ja, Sie haben sich an folgenden Dingen schuldig gemacht, jetzt geht es darum zu zahlen. Gott wird als Moralpolizist gedacht, der die ganze Zeit neben dir herläuft und eigentlich nur deine Fehler aufschreibt. Und er glaubt gar nicht, was die Folge davon ist. Letztendlich Furcht. Man hat Angst vor diesem Gott. Und die ganze Zeit denkt man von dem Gott, dass das einer ist, der mit mir nichts anfangen kann. Und man hat eigentlich eher Angst vor dem, als dass man sich trauen würde, eine Beziehung mit ihm zu beginnen. Und zuletzt gibt es auch noch das Bild von Gott als einem Zyniker. Zynik und Zynismus, das ist quasi, kommt von einem alten Wort, das ist, bedeutet so viel wie beißend. Und es meint eine Art, die Welt zu sehen, die so ein bisschen spottend und beißend ist. Zynismus ist was ziemlich Übles und kann was sehr, sehr Giftiges sein. Das ist ein beißender Spott und eine Art Verhöhnung. Manche glauben, dass Gott so ein Zyniker ist, der von außen zuguckt und sieht, wie die Welt sich kaputt macht und wie die Menschen sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Und er sitzt so ein bisschen spöttisch da und guckt es einfach ein bisschen belustigt zu, wie ein Wissenschaftler sich vielleicht einen Versuch macht mit irgendwelchen Tieren in so einem Käfig und er schaut von außen drauf und sieht, was da passiert und hat eher so ein akademisches Interesse daran, aber jetzt nicht an dem, was da wirklich passiert. Manche glauben, Gott ist eine Art Sadist, der zuguckt, wie Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Ist Gott das? Ist Gott ein lieber Gott? Ist Gott eine Art Knecht Ruprecht? Oder ist Gott vielleicht der zynische Beobachter, der so auf die Welt guckt und sieht, wie sie sich kaputt macht? Ich glaube, die Weihnachtsgeschichte ist das beste Heilmittel, wenn wir uns heilen wollen von diesen falschen Bildern. Keine Angst, es ist nicht immer Ausschlusskriterium. Das heißt nicht, dass jemand nur eins davon hat. Manchmal hat man eine Mischung aus mehreren Sachen dabei. Und unterschiedlich kann es dich belasten oder dir Mühe machen. Ich glaube, Weihnachten ist tatsächlich das beste Heilmittel, wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte vor Augen führen, das beste Heilmittel, um diese Bilder zu überwinden und Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist. Also, Runde 1, Weihnachten gegen den liebenden Gott. Die Weihnachtsgeschichte zeigt uns einen Gott, der sich selbst für Menschen erniedrigt, die ihn gar nicht wollen. Die Weihnachtsgeschichte beginnt eigentlich in einem Moment, an dem die Welt an einem Abgrund steht. Und gerade sind wir irgendwie, wenn wir so ein bisschen in der Welt leben oder Zeitung lesen oder Nachrichten hören, haben wir die ganze Zeit das Gefühl, die Welt steht am Abgrund. Meistens aufgrund von Umweltfragen oder so, dass wir denken, die Welt wird morgen untergehen oder vielleicht übermorgen. Und dieses Gefühl ist uns vielleicht gar nicht so sehr fremd. Ich glaube nur, dass es gar nicht das Entscheidende ist. Dass die Welt am Abgrund steht, meint in der Bibel etwas anderes. Und zwar, dass wir Menschen uns so sehr von Gott entfremdet haben, dass es keine Möglichkeit gibt mehr, zusammenzukommen. Gott kann mit uns eigentlich nichts mehr anfangen, weil wir so weit von ihm weggelaufen sind. Die Welt steht an Abgrund und inmitten dieser Finsternis kommt die Ankündigung der Geburt von Jesus. Dort lesen wir Matthäus 1, Vers 21. Und sie, da ist es die Jungfrau, wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Die Vorzeichen von Weihnachten waren nicht die Vorzeichen eines harmlosen Gottes, der sagt, ach, ich lass mal alle fünfe gerade sein, sondern wir erleben die Geschichte von einem Gott, der zutiefst betroffen ist und zutiefst zerrissen ist von der Sünde des Menschen auf der einen Seite und seiner Liebe für den Menschen auf der anderen. Und hierin sendet er Jesus Christus auf die Erde, dieses Kind Jesus. Und von Anfang an war das Ziel klar. Das Ganze endete hier, an dem Kreuz. Das war kein Zufall der Geschichte, sondern Jesus ist gekommen, um genau dahin zu gehen, um da zu enden. Im Weihnachten haben wir es also nicht mit einem lieben Gott zu tun, der irgendwie harmlos wäre, sondern vielmehr mit einem zutiefst aktiven Gott, der bis zum Äußersten geht, um uns aus der Finsternis herauszuholen. Gott kommt also nicht als Märchenonkel oder als eine freundliche Erinnerung, dass wir Menschen netter zueinander sein sollen. Er kommt, um unser Herz zu verändern, um uns aus unserer Finsternis zu reißen, die so tief ist, dass wir manchmal selbst gar nicht mehr erkennen, wie dunkel und wie tief sie ist. Da gibt es eine schöne Geschichte dazu, und zwar die weltberühmte Zeitung Die Times. Also das gibt es heute noch, die gab es auch schon vor langer Zeit. Die hat vor vielen, vielen, vielen Jahren mal ganz berühmte Autoren ihrer Zeit angeschrieben mit einer einfachen Frage und die sollten dazu ein Essay schreiben und den einschicken und der Beste sollte dann genommen werden oder ein paar sollten abgedruckt werden. Und die Frage war, was ist mit der Welt von heute nicht in Ordnung? Was ist mit der Welt von heute nicht in Ordnung? Die coolste Antwort kam von Gilbert K. Chesterton. Der hat darauf geantwortet, Zitat, werter Herr, ich, ihr G.K. Chesterton, was ist mit der Welt nicht in Ordnung? Und er sagt, ich bin mit der Welt nicht in Ordnung, nicht die anderen irgendwo oder die Gesellschaftsordnung oder was auch immer, sondern eigentlich bin ich das Problem. Ich bin nicht in Ordnung und das ist mit der Welt nicht in Ordnung. Jesus Christus ist gekommen, um dieses Problem zu lösen, dieses Ich-Problem zu lösen, meine Schuld zu tragen. Runde 2. Weihnachten gegen Knecht Ruprecht. An Weihnachten feiern wir, dass Gott Mensch wird. Diese Menschwerdung, dieses Fest, was wir miteinander feiern, ist aber mehr als die Stippvisite von Knecht Ruprecht, der jetzt endlich kommt und sagt, jetzt zählen wir noch mal, was ihr alles Böses gemacht habt. An Weihnachten kann ich sehen, dass wir Menschen, und es bedeutet, wir Menschen, von denen ich gerade gesagt habe, die eigentlich wir ja das Problem sind, dass wir wertvoll sind in Gottes Augen. Dazu ein Vers aus dem Römerbrief. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus ist in diese Welt gekommen und hat sich uns zugewandt, nicht in dem Moment, wo wir zur Besinnung gekommen sind und gesagt haben, aha, ich muss was an meinem Leben ändern, sondern Jesus Christus ist gekommen mitten unter Sünder, unter Menschen, die ihn nicht wollten, die vielleicht gesagt hätten, so schlimm ist es doch gar nicht. Brauchen wir wirklich so eine Radikalmaßnahme? Gott durchbricht die Logik von Belohnung und Strafe, die wir an Weihnachten eigentlich sehr, sehr gerne festmachen. Also kennt ihr vielleicht auch noch so diese Sache, der Zeigefinger, warst du auch brav? Und wenn du nicht brav warst, gibt es keine Geschenke. Die Pointe von Weihnachten ist eigentlich genau die gegenteilige. Eigentlich ist die Pointe die, dass er sagt, ihr seid alle überhaupt nicht brav gewesen und ihr bekommt trotzdem das größte Geschenk, was ihr euch vorstellen könnt. Die Logik von Lohn, wenn man was Gutes tut, und Strafe, wenn man was Böses tut, wird an dieser Stelle durchbrochen. Gott schenkt sich selbst Menschen, die nur Strafe verdient hätten. Das wird ganz besonders auch deutlich in einem Vers aus dem Epheserbrief, Epheser 2, Vers 8. Da heißt es noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr errettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie ist Gottes Geschenk. Das ist wichtig, weil sie ist nicht Gottes Lohn. Gerade wenn wir christlich aufgewachsen sind, haben wir manchmal so den Eindruck, Gott belohnt uns, wenn wir uns fromm verhalten. Aber das ist nicht die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns beschenkt aus reiner Gnade, weil er uns beschenken möchte. Nicht, weil wir es verdient hätten. Und nun zum dritten, Weihnachten gegen den zynischen Gott. Was wir an Weihnachten sehen können, ist, dass Gott ein Gott ist, der ganz besonders weit weg ist von einem Bild von Gott als Zyniker. Gott ist nicht zynisch. Und wir erkennen und können greifbar erleben anhand der Weihnachtsgeschichte, dass Gott kein zynischer Gott ist oder kein distanzierter Gott ist. Gott steht dem Leid in unserer Welt eben nicht teilnahmslos gegenüber. Der Zynismus versucht normalerweise, sich das Übel und das Leid vom Hals zu halten. Und das kann ich selber sagen, ich bin selbst ein Mensch, der tendenziell zynisch veranlagt ist. Das ist eine Art und Weise, wie man sich Dinge, die man nicht mag oder die einem nicht passen, so ein bisschen auf Distanz hält. Manchmal macht man das, manche Leute auch machen das mit Humor, der nicht zynisch ist. Manchmal versucht man sich Dinge so ein bisschen vom Leib zu halten und indem man einen Witz darüber macht oder so, kann man sich so ein paar Dinge ein bisschen fernhalten. Gott hält sich dieses Leid, was er sieht auf der Welt, von uns Menschen, gerade nicht fern. Gott hält sich die Einsamkeit von Menschen nicht fern oder deren Schmerz oder deren Krankheit oder auch den Tod. Der hält ihn nicht auf Armlänge von sich und macht einen lustigen Witz darüber, sondern er begibt sich dort hinein. Er begibt sich mitten in Not und Elend herein. Im Johannesevangelium lesen wir das am Anfang. Dort heißt es, er, der das Wort war, das ist Jesus Christus, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Man kann das fast nicht richtig übersetzen, was da eigentlich steht. Eigentlich heißt es so viel wie, er zeltete unter uns. Der hat hier sein Zelt aufgeschlagen. Er war mittendrin, nicht nur einfach am Rand. Und das kennt ihr alle, wenn man auf dem Zeltplatz ist, dann teilt man quasi das ganze Leben, dann ist alles sichtbar, was man tut. Wenn man kocht, dann ist es ein Ereignis und alle Nachbarn riechen auch, was man macht. man hält da nichts geheim, das ist irgendwie öffentlich, mehr oder weniger öffentlich. Und bei Jesus ist es genauso, der kommt hier auf die Erde nicht geheim, sondern öffentlich, sichtbar, einsehbar. Er lebte unter uns. Er ist nicht nach unten gekommen und schwebte so 8 Zentimeter über dem Boden mit einem Heiligenschein auf dem Kopf, sondern er lief auf der Erde, auf der wir auch liefen. Er konnte müde werden, er konnte frustriert werden. Jesus war mitten unter uns, er war ein echter Mensch aus Fleisch und Blut. Er sah nicht nur so aus wie ein Mensch, er war ein ganzer und echter Mensch. Also all diese drei Bilder sind nur Beispiele für falsche Gottesbilder und die Tatsache, dass Weihnachten als Geschichte uns genau das Gegenteil davon bringt und uns zeigt, wie Gott wirklich ist. Und deswegen möchte ich dich ganz persönlich einladen. Wenn du jetzt hier sitzt und merkst, ich habe vielleicht auch so eine Vorstellung von Gott, vielleicht auch nur so eher emotional eine Vorstellung von Gott, die irgendwie nicht passt, die irgendwie nicht wahr ist oder mich selbst kaputt macht, dann möchte ich dich einladen, prüfe das Ganze doch am Original. Versuch nicht mit einer Kopie und einer Kopie von einer Kopie dich mit Gott zu beschäftigen, sondern begegne ihm direkt. Begebe dich in Kontakt mit dem Original und warte, was kommt. Gott selbst hat verheißen, dass er sagt, wenn mich jemand sucht, dann werde ich mich auch finden lassen. Und das ist kein Kalenderspruch, sondern das meint Gott ernst. Das meint er wirklich zutiefst ernst. Gott lässt sich erkennen und er lässt sich sehen. Und den Tipp, bei dem ich euch einladen würde, zu starten und vielleicht sogar auch zu enden. Schaut euch Jesus Christus an. Im selben Johannesevangelium, einige Kapitel weiter, spricht Jesus diese Worte: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus ist nicht quasi der billige Abklatsch von Gott, sondern er ist selbst Gott. Und wenn ich ihn erkennen will, kann ich an Jesus nicht vorbeigehen. Meine Einladung an dich ist also, prüfe deine Vorstellungen von Gott anhand von Jesus Christus. Beschäftige dich mit ihm, was er getan hat, was er gesagt hat. Lies seine Worte und nimm sie dir zu Herzen und schau doch einmal, wo da manche Dinge vielleicht nicht passen. Und erkenne, dass dich Jesus Christus in die Freiheit führen möchte. Ich möchte die Predigt schließen mit einem kurzen Gedanken noch zu Weihnachten als Fest der Liebe. Das klingt ein bisschen abgedroschen. Heute, wenn man sagt, Weihnachten, Fest der Liebe, ist meistens so eine Art Phrase, wenn man nicht sagen möchte, dass es irgendwie um Jesus geht, eigentlich bei Weihnachten. Aber in der Tat, Weihnachten ist in Wirklichkeit tatsächlich ein Fest der Liebe, wenn auch vielleicht anders, als wir das auf den ersten Blick uns denken. Weihnachten dieses Jahr wird ganz anders sein. Wir werden vermutlich viel weniger Lebkuchenherzen sehen oder essen, als alle Jahre davor. Es ist eine Chance, Weihnachten als Fest der Liebe zu entdecken, als das, was es eigentlich war. Eine Liebe, die sich selbst hingegeben hat, die sich nicht in rosa Herzchen ausmalen ergossen hat oder in einer netten Karte, die man bekommt, sondern eine Liebe, die sich selbst aufgeopfert hat. Und deswegen möchte ich euch sagen, nutzt diese Zeit, dieses Weihnachten, diese Adventszeit als eine Chance, Gott neu kennenzulernen und Gott neu zu erleben. Bei Weihnachten geht es nämlich um Gnade und nicht um Belohnung. Und um diese Gnade soll es auch gehen mit dem Lied, was wir jetzt miteinander hören wollen. Amen.